Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt Sätze, die sind zeitlos. Der hier zum Beispiel. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Es klingt ja wie ein aktueller Kommentar zu Querdenker-Demonstranten, die sich mit Sophie Scholl vergleichen. Der Satz stammt aber in Wirklichkeit aus der Zeit von Sophie Scholl. Er ist nämlich der Titel von Tagebuchaufzeichnungen von 1940 bis 1945, das Tagebuch der Anna Haag nämlich. Die hat damals ziemlich klar und hellsichtig ihre Zeit und ihre Landsleute durchschaut. Jetzt, nach mehr als 75 Jahren, ist dieses Tagebuch zum ersten Mal als Ganzes herausgekommen, und zwar bei Reklam, unter eben genau diesem Titel. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Und dieses Tagebuch, das zeigt, ja, das lasse ich mir jetzt von Florian Felix Wey erklären, was zeigt das, dass man eben gar nicht unschuldig Mitläufer sein könnte, weil man ja hätte alles durchblicken können?
Das zeigt es tatsächlich auf erschütternd klare Weise. Schon 1940, als alle noch im Blitzkriegrausch den Sieg feierten. Übrigens, Sophie Scholl kommt im Tagebuch auch vor. Auch das kriegt sie mit, die Hinrichtung von Sophie Scholl. Schon da jedenfalls, 1940, hat Anna Haag das Ende vorausgesehen. Da haben alle noch gejubelt. Sie war damals Hausfrau, gezwungenermaßen kaltgestellt in ihrem Beruf als Journalistin. Die Familie lebt vom Lehrergehalt des Mannes. Auch er, ein Pazifist und Hitlergegner wie sie, könnte man nun sagen, eine Art innere Emigration. Aber ganz im Gegenteil, die Nazi-Nachbarn beäugen diese Familie misstrauisch und Anna Haag kann ihre Klappe einfach oft nicht halten. Sie ist sozusagen immer nur einen Mundbreit vom Denunziertwerden entfernt.
Schwierige Situation, das beschreibt sie also in dem Tagebuch.
Ja, in Stuttgart spielt das ab 1940 auf atemberaubende Weise beschreibt sie das. Erstens schreibt sie pointiert und druckreif. Der Text ist kaum korrigiert, man kann das sehen auf Fotos in den handschriftlichen Kladden. Das ist genau so aufs Papier gebracht worden, sie ist eben eine Profischreiberin. Zweitens hört sie ständig BBC und gleicht das mit dem ab, was die Leute erzählen und was die Nazi-Presse schreibt. Drittens, den Leuten schaut sie aufs Maul. Sie notiert Alltagsszenen, sie dokumentiert die ständigen Meinungsumschwünge, die immer so genau entlang der Propaganda folgen, bis zur letzten Wendung. 1944 setzt die bei vielen schon ein. Da beginnen die meisten Mitläufer, sich selbst einzureden, sie seien ja eigentlich schon immer dagegen gewesen. Was das Tagebuch aber faktisch widerlegt, es sind ja fast immer dieselben Personen, die Anna Haag quasi wie eine Längsschnittstudie beschreibt und beobachtet. Da ist zum Beispiel der fanatische Nazi-Apotheker um die Ecke, ein absolut widerlicher Kerl. Ich wette, dass er nach dem Krieg als unbelastet eingestuft wurde.
Kann man das mit den berühmten Tagebüchern von Viktor Klemperer in Dresden vergleichen?
Im Rang und im Stellenwert, ja, ganz klar, auch in der klaren Haltung. Aber die Position ist natürlich eine ganz andere. Sie wird nicht verfolgt, sondern sie befindet sich aus eigenem Willen in der Opposition. Häufig sind so Einträge wie der hier, Zitat, ich bin voll von hasserfüllter Ablehnung und grenzenlosen Nicht-Verstehen-Können. Ein Fremdling im eigenen Land. Und sie weiß natürlich, wie gefährlich das ist, das aufzuschreiben, zumal sie auch Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen Brot zukommen lässt. Sowas reichte ja bekanntlich schon fürs KZ. Die Kladden wurden also versteckt und dass wir sie heute haben, ist auch deswegen ein Schatz, weil sie darin etwas Ungewöhnliches, ja, nachgerade fast Professionelles tut.
Jetzt triggern Sie uns gut. Was macht sie denn?
Sie klebt Zeitungsausschnitte ein, meist aus dem Lokalteil und kommentiert das dann, sehr gallig oft. Das ist gewissermaßen Medienkritik. Sie ist ja Journalistin und in der Tagebuchliteratur, die sich normalerweise immer nur ums eigene Ich dreht, ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Schon vom Schreibmotiv her könnte man also sagen, wirken diese Aufzeichnungen wie ein historisches Projekt. Schreiben, was ist, damit hinterher keiner sagen kann, es war ganz anders. Und jetzt bittere Ironie, 1945 hat sie sofort versucht, diese Aufzeichnungen zu publizieren und, oh Wunder, keiner wollte das drucken.
Haben Sie darin auch irgendwas gelesen, was Sie noch nicht kannten?
Oh, vieles aus dem unmittelbaren Alltag, sehr scharf beobachtet. Zum Beispiel, wie die Tochter als Volksschullehrerin ein Lied unterrichten soll. Kein schönerer Tod in dieser Welt als Wehrform Feind erschlagen. Und dann soll sie diese absolut grausigen Zeilen auch noch 12-jährigen Mädchen als große Lyrik verkaufen. Aber es gibt auch, was ich nicht wusste, ganz viele institutionelle Informationen, etwa über die offizielle Richtlinie für Mundpropaganda. Kein Witz, Goebbels wies die kleinen Nazis vor Ort, also die Ortsgruppenleiter und die Blockwarte an, welche Gerüchte sie verbreiten müssen. Oder Anna Haag beschreibt Fälschungen von Todesursachen in offiziellen Statistiken, wenn man ansteckende Infektionskrankheiten verschweigen will. Auch entlarvend die freiwillige Spende ans Winterhilfswerk 1941. Die wurde einfach mit der Steuer eingezogen. Und wer das nicht gewollt hätte, der hätte dagegen protestieren müssen.
Das hat wahrscheinlich kaum jemand gemacht. Das klingt so, als hätte die ihre Zeit wirklich sehr gut durchschaut. Hatte Anna Haag denn als ehemalige Journalistin aus irgendwelchen Quellen mehr Informationen als die durchschnittlichen Deutschen?
Das würde ich abstreiten. Einerseits klar, sie hört immer die BBC ab. Das war aber nur eine Mutfrage, das konnten andere auch. Sie nennt das unsere Tankstelle und da kommen sogar Gäste zu ihr ins Haus. Andererseits sieht und hört sie einfach nur genau hin, was die Fronturlauber erzählen, was in Briefen von Soldaten steht. Da notiert sie 1942, es gibt in Deutschland Menschen, die vorgeben, noch nie etwas von den Judenmassakern gehört zu haben. Man fasst sich an den Kopf. Jeder konnte das wissen. Sie weiß sogar von den Versuchen, ein Atomgeschoss zu konstruieren. Und sie schreibt unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion, Zitat, unser einziger, aber auch wirklich unser einziger, jedoch unerhört großer Kriegsgewinn wäre die Tatsache, dass wir ihn verlören.
Mutig.
Und klarsichtig. Und natürlich auch extrem einsam machend.
War sie denn allein? Sie haben doch gerade gesagt, dass zum BBC-Hören Freunde vorbeikamen. Wie war das mit der Familie?
Wie in vielen Familien durchwachsen. Der engste Kreis, Ehemann und Tochter, sind Verbündete. Der Bruder ist regimetreu. Der Schwiegersohn ist ein ganz besonders widerwärtiger Auftriumphier-Nazi. Die Tochter lebt von ihm getrennt. Er verweigert aber die Scheidung. Eine weitere Tochter und ein Sohn sind in den 30er Jahren schon nach England gegangen. Und dass dieser Sohn als Feind nach Kanada verschifft und interniert wird, also kein Soldat werden muss. Das ist das große Glück für Anna Haag, die Pazifistin. Freiheit durch Gefangenschaft in diesen Jahren nicht paradox.
Sie sind also ziemlich begeistert und empfehlen das Buch, das höre ich.
Ich habe schon lange kein so ergreifendes und zugleich derart mutmachendes Buch mehr gelesen. Was für eine Feier der Zivilcourage.
Das sagt Florian Felix Wey im Deutschlandfunk Kultur über das Tagebuch von Anna Haag. Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Reklam Verlag für 35 Euro. Sagen Sie, was ist denn aus Anna Haag nach dem Krieg geworden?
Nach 1945 trat sie sofort in die SPD ein und wir beide als in der Bundesrepublik aufgewachsene Männer verdanken ihr enorm viel, das weiß kaum einer. Von ihr stammt nämlich ein Gesetz, das nur einen einzigen Satz enthält, aber der hat es in sich, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das war 1948 ein Landesgesetz in Baden-Württemberg. Anna Haag hat das verfasst und die verwässerte Variante dieses Satzes kam dann ins Grundgesetz. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Also das Recht auf Kriegsdienstverweigerung geht auf Anna Haag zurück.
Na, auch dafür. Danke.